Und es gab auch damals einige Könige oder religiöse Führer, die sich selbst so als Hirten bezeichneten. Vor allem ihre Leute als Schäfchen bezeichneten. Und Jesus nennt sich auch Hirte. Und einiges von dem wurde gerade schon vorgelesen. Ich möchte ein bisschen weiterlesen und lese in Johannes 10 von Vers 7 bis Vers 18. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Ich merke gerade, ich habe meine... Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte. Und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke für deine Worte, die wir hier lesen und hören dürfen. Danke, dass du selbst dich als Hirte bezeichnest und dass du für uns ein wirklich, wirklich guter Hirte sein möchtest. Amen. Jesus macht hier deutlich: Hey, ich bin für euch wie so ein guter Hirte. Und nicht einer, der irgendwie das nur für Geld macht. Es gab so wohl verschiedene Leute, die mit Schafen zu tun hatten. Und Jesus redet hier auch von den einen, die sind einfach nur Diebe. Die kommen, um die Schafe, klein zu machen. Um die auszunutzen und irgendwann sie sogar zu töten. Dann gibt es welche, die kümmern sich um die Schafe, aber nur solange es sie selbst was nützt. Das sind so die, die einen Job haben als Hirte. Die machen das, solange sie Geld damit verdienen und wenn es irgendwie brenzlig wird, dann hauen die ab. Und ich glaube so, dass Jesus damit auch die religiösen Führer, also die Leute, die damals was zu sagen hatten, meint. Und die Zeit so zwischen Alten und Neuen Testament war ja so eine ziemlich bewegte Zeit. Da gab es manche Kriege und manche Leute, die sagten: Hey, ich bin euer guter Führer, vertraut euch mir an, ihr seid meine Schäfchen. Und die führten die Leute wirklich ins Verderben. Da gab es andere, die sich groß als Sohn Gottes hinstellten. Und deshalb waren viele Menschen damals einfach skeptisch. Und die dachten, ob der jetzt der Sohn Gottes sein kann? Jesus sagt: Ich bin nicht so wie einer, der einfach nur gemietet war. Ein Lohnarbeiter, der sich nicht wirklich kümmert. Ich kenne meine Leute. Ich kenne meine Schafe. Ich weiß, wer zu mir gehört. Und ich weiß, was die so bewegt, die meine Schafe sind. Ungefähr 1000 Jahre vorher lebte ja David. Und wisst ihr, was David vom Beruf war, bevor er König wurde? Der war Hirte, genau. Seine großen Brüder dachten wahrscheinlich, der David, der kann eigentlich nichts, ne? Außer auf so ein paar Schafe aufzupassen. Und das soll er mal machen. Ne? Aber der passte richtig gut auf seine Schafe auf. Der hat mal berichtet vor dem König Saul, hey Saul, ich brauche vor diesem riesigen Goliath keine Angst zu haben, weil ich weiß, Gott ist bei mir. Ich habe das mal ausprobiert, bei meinen Schafen. Da kam ein Löwe, wollte eins meiner Schafe fressen. Ich habe den Löwen genommen, den am Bart gezogen und so lange auf die 12 gehauen, bis der platt war. Oh, das kam ein riesig großer Bär. Der war vielleicht ungefähr so groß wie dieser Goliath. Und ich habe mein Leben eingesetzt. Und Gott hat mir die Kraft gegeben, dass ich den Bären besiegen konnte. Warum nicht auch mit diesem Goliath? David war also jemand, der sein Leben einsetzte für seine Schafe, der ein wirklich guter Hirte war, der auch wusste, ja gut, es sind auch unsere Schafe, es sind meine Schafe. Und genau das nimmt Jesus hin und sagt, hey, es gibt Menschen, die sind meine Schafe. Ich kenne die und die kennen mich. Und diese Schafe, die sind mir wichtig und ich will nicht einfach nur irgendwo unterm Strich Verdienst davon haben. Ich möchte nicht einfach nur die ausnutzen und solange ich was Gutes davon habe, bin ich nett zu den Schafen. Sondern hey, die Schafe, die gehören mir. Und ich kenne die Schafe, ich liebe diese Schafe. Und ich glaube, das ist eine richtig tolle Sache, so ein Schaf von Jesus zu sein, diesem guten Hirten und zu wissen, Jesus kennt mich. Und er kennt nicht nur diese nette Schokoladenseite, wo ich lächle, na, und alles schön ist, sondern er kennt auch die Seiten von mir, die ich gerne vor anderen verberge. Der Hirte kümmert sich um seine Schafe. Jesus weiß, was wir brauchen, was du brauchst, was ich brauche. Der David damals auf dem Feld, als er so bei seinen Schafen saß, hat darüber nachgedacht. Wie ist das eigentlich so mit Gott und mir? Eigentlich ist Gott für mich wie so ein Hirte. Er hat ein Lied darüber geschrieben. Gott ist mein Hirte. Und alles, was ich brauche, gibt mir Gott. Genauso wie ein Schaf von mir auf die Weide geführt wird. Ich weiß, wann das Schaf zu trinken braucht. Ich weiß, was der Schaf überhaupt nicht gebrauchen kann. Genauso kümmert sich Gott um mich. Und er gibt mir das, was ich wirklich nötig habe. Ich bin bereit, für meine Schafe mein Leben zu geben, dachte sich David. Und genauso weiß ich, dass Gott für mich da ist, dass er mein Schutz ist. Und dass Gott mir das gibt, was ich brauche, nämlich Zuwendung auch. Dass ich weiß, hey, der guckt mich nicht nur an und sagt, wie viel Milch gibst du und wie viel Wolle, sondern ich mag dich, ich liebe dich, du bist mein Schaf. Und umgekehrt, die Schafe kennen den Hirten. Und es ist ihnen ein Anliegen, diesen Hirten immer besser kennenzulernen. Jesus redet weiter und sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und ich habe öfters in der letzten Zeit mit Kindern darüber gesprochen, hey, Jesus ist ja gestorben. Warum ist er denn gestorben? Wer ist eigentlich schuld daran, dass Jesus gestorben ist? Und dann waren die einen, die sagen, ja, das waren die Römer. Die haben den Tod gemacht, ne? Die Soldaten, die haben den gefangen genommen und an Kreuz gemacht. Das ist so. Klar, die Römer waren das. Na? Hätten die den nicht ans Kreuz genagelt, wäre er nicht ans Kreuz gelandet. Andere sagten, nee, Moment. Da waren die Leute, die haben gelogen über Jesus, ja, diese jüdischen Führer, und die haben irgendwas erzählt und die wollten ihn eigentlich nicht haben. Und deshalb ist Jesus gekreuzigt worden. Dann sagt ein anderer, ja, aber da war der Judas. Einer der besten Freunde von Jesus, der hat ihn einfach verraten. Ziemlich gemein, oder? Oder dieser Pilatus, der Statthalter, der wusste eigentlich ganz genau, Jesus ist unschuldig. Und er sagte auch so, hey Leute, ich kann den nicht einfach da ans Kreuz bringen. Er ist unschuldig, ich finde keine Schuld an ihm. Irgendwann war ihm dann seine Karriere wahrscheinlich wichtiger. Und er hat, obwohl er wusste, Jesus ist unschuldig, hat er Jesus an dem Kreuz sterben lassen. Oder waren es die vielen Menschen, die drumherum standen, die Jesus ausgelacht haben, die eine Woche vorher gesagt haben, hey Jesus, du bist unser König, wir feiern dich. Und ein paar Tage später schrien, kreuzigt ihn. Oder sind wir nicht irgendwie alle dran schuld, dass Jesus gestorben ist? Weil wir wissen, warum er gestorben ist. Von Anfang an stand das bei Jesus so auf dem Programm, dass er auf die Welt kommt, auf dieser Welt lebt, sündlos lebt und dass er dann stirbt für die Sünde der Menschen. Schon 700 Jahre vorher ist das vorausgesagt worden bei Jesaja, dass unsere Schuld ihn trifft und dass er dafür bestraft wird. Und so gibt es eigentlich ganz viele verschiedene Antworten, warum ist eigentlich Jesus gestorben? Und ich glaube, an all diesen Antworten ist wirklich was dran. Aber Jesus gibt hier noch eine weitere Antwort. warum er gestorben ist. Und zwar, Vers 17, ne? Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Warum ist Jesus gestorben? Weil er sein Leben selbst gegeben hat. Da waren zwar die Römer, aber ich denke, Jesus hätte einmal pusten müssen, da wären die weg gewesen, die Römer. Die hätten keine Chance gehabt gegen ihn. Er, der Mächtigste der Welt, der nur was sagen musste und dann war es da gewesen bei der Schöpfung. Der hätte so mit so ein paar Römern, ja, das wäre ein Klacks für ihn gewesen. Aber er hat sich das gefallen lassen, an diesem Kreuz zu hängen, von diesen Römern ans Kreuz genagelt zu werden und da zu hängen. Mich hat das erinnert an eine Geschichte von einem Bürgermeister. Und zwar soll die 1923 in Japan passiert sein. Da gab es ein Dorf, ein Fischerdorf. Wisst ihr, was Japaner gerne essen? Habe ich mir sagen lassen. Ich war noch nie jemand, aber die essen gerne Fisch und Sushi, ja, genau. Fisch und Reis, ne? Ganz genau. Und das war so ein japanisches Fischerdorf. Die wohnten ziemlich nah am Meer. Und tagsüber gab es Reisernte. Die hatten also auf ihren Reisfeldern, haben die bewässert und gesehen und immer zugeguckt, wie der Reis wuchs. Und in diesem Jahr 1923 soll es eine besonders gute Ernte gewesen sein. Tagsüber also unterwegs, ne, auf den Feldern. Nachts sind sie rausgefahren mit ihren Schiffen auf das Meer und haben da ihre Fische gefangen. Und so hatten sie eigentlich fast alles, was sie zum Leben brauchten. Fisch und Reis. Und in diesem Jahr war es eine wirklich tolle Ernte. Man hatte gerade so die Ernte eingebracht. Auf so Holzgestelle wurden dann die Reispflanzen, nachdem sie abgeschnitten wurden, draufgehängt, weil die anscheinend, wenn die trocken sind, kann man den Reis besser ernten davon, ne? Oder abschütteln. Und es war richtig toll. Die Leute waren zufrieden, dachten sich, so eine tolle Ernte haben wir lange nicht mehr gehabt. Lass uns ein Fest feiern. Dieses Dorf hatte einen Bürgermeister. Und dieser Bürgermeister, ja, der war eigentlich wie ein Hirte für seine Leute. Der wohnte so ein bisschen höher auf einer Anhöhe. Von oben konnte er so auf sein Dorf schauen. Und jeden Morgen ging er nach draußen und dachte sich, das sind meine Leute. Und immer wenn die Leute aus dem Dorf irgendwas hatten, was sie bewegte, wo sie Schwierigkeiten hatten, nahmen sie den Weg hoch zu dem Bürgermeister und schütteten so ihr Herz bei ihm aus. Und der Bürgermeister kümmerte sich um das, was sie so wollten. Und er war ein wirklich guter Bürgermeister. Jetzt wollten sie dieses Fest feiern, ein Erntefest. Ne? Die Frauen hatten angefangen, die Straßen zu schmücken mit Blumengirlanden. Die Straßen wurden gefegt, alles wurde richtig schön gemacht. Und abends ging man dann so ins Bett und freute sich auf den nächsten Morgen, wenn das Fest anfangen sollte. Ganz früh am Morgen grummelt es plötzlich in der Erde. Brumm, ging das da, ne? Und manche wurden im Schlaf überrascht da und schreckten irgendwie auf und merkten, die ganze Erde zittert. Oh, was soll denn das? Irgendwann hört es wieder auf. Die Leute dachten, kommt jetzt noch was oder nicht? In Japan gibt es anscheinend alle 14 Tage ein Erdbeben. Von daher war das nichts Besonderes. Wenn jetzt nicht noch was kommt und diese kleinen Hütten, in denen sie lebten, die waren sowieso erdbebensicher. Aber es kam anscheinend nichts mehr. Manche sind wieder eingeschlafen, andere sind aufgestanden und dann wollten sie so weitermachen mit den Vorbereitungen fürs Fest. Die Frauen, die gingen morgens zum Brunnen und merkten plötzlich, da ist kein Wasser drin. Hä? Wie kommt das Wasser weg? Also gestern war das Wasser noch da im Brunnen und jetzt, eine besonders Schlaue sagte, wir müssen nur den Eimer da runterlassen und dann wieder hoch, aber es kam wirklich nichts. Der Brunnen war leer. Irgendwas ist total komisch. Der Bürgermeister hatte nicht mehr geschlafen nach diesem Grummeln, aber irgendwann stand er dann auf, ging wieder nach draußen, wollte so sein Dorf anschauen und merkte, irgendwas ist anders. Das Meer ist weg. Da, wo sonst die Fischerboote im Wasser lagen, da war nichts mehr an Meer. Die Boote, die lagen so auf dem Sand und das Meer war weit, weit weg. Er musste echt weit gucken, um das Meer zu sehen und dachte sich, ha! Gestern war das Meer noch da, warum ist denn das jetzt weg? Und dann fiel ihm eine Geschichte ein, die ihm sein Großvater mal erzählt hatte, davon, dass eines Tages irgendwo morgens ein Erdbeben war und dann das Meer plötzlich weg war. um irgendwann mit einer riesig großen Welle wiederzukommen. Und diese Welle hatte das komplette Dorf und alles zerstört. Und der Bürgermeister dachte sich, wow, wenn das so ist, was mein Großvater mir erzählt hat, dann ist das ganze Dorf in Gefahr. Und er schaut und tatsächlich sah man ziemlich weit am Horizont so schäumend eine große Welle auf das Dorf zukommen, zwar mit ziemlich großer Geschwindigkeit. Der Bürgermeister überlegte sich, was kann ich jetzt machen? Wenn ich jetzt runterlaufe ins Dorf, komme ich wahrscheinlich gleichzeitig mit der Welle da unten an und dann ist alles zu spät. Mein Dorf, gut, ich bin hier oben wahrscheinlich in Sicherheit, aber das Dorf da unten nicht. Was kann ich machen? Es gab damals noch keine Handys und er konnte nicht sagen, hallo, kommt mal schnell hoch. Oder er überlegte, was tue ich? Und dann rief er so laut er konnte, Tada, Tada, komm mal schnell. Tada war sein Enkel, also die Familie und die Enkel wohnten auch mit im Haus. Tada, komm mal ganz schnell her. Tada kam, der hatte seinen Opa noch nie so aufgeregt gesehen, dachte, was ist denn Opa? Tada, hol mal ganz schnell die Fackel aus der Küche. Hä? Dachte, ist der Opa jetzt ein bisschen, wird gerade Tag und der will die Fackel haben. Die braucht man eigentlich nachts, um irgendwo hinzuleuchten, ne? Aber am Tag, hol schnell die Fackel. Ja, Opa, okay. Er ging in die Küche, holte die Fackel, ne, und dachte sich, der Opa ist wirklich ein bisschen daneben, ne. Was will der am Tag die Fackel? Man sieht doch alles, ne, viel besser als nur von der Fackel, ne. Gib mir ganz schnell die Fackel. Aber warum, Opa, du kannst doch hier, gib mir die Fackel. Er nahm die Fackel und rannte zu diesen Holzgestellen, wo er seine Reisernte aufgehängt hatte. Und die war komplett trocken mittlerweile. Und fing an, die Reispflanzen, die getrockneten Reispflanzen anzuzünden. Da dachte ich, jetzt ist er wirklich ganz daneben. Opa, das kannst du nicht machen. Die Ernte, das ganze Jahr ist hier futsch. Wie viele Wochen haben wir daran gepflanzt und gemacht? Wie lange haben wir gearbeitet, nur um diese Ernte so hinzukriegen? Und jetzt machst du... Opa, hör bitte auf. Nein, ich muss hier weitermachen. Und er ging wirklich an der kompletten Ernte entlang und zündete alles komplett an. Tada, dachte Opa, der ist echt daneben, ne? So klar, so unklar war der noch nie gewesen. Und die Leute unten im Dorf, die sahen erst oben auf dem Berg irgendwo Rauch aufsteigen und nachher lodernde Flammen und alle dachten, wow, wir müssen ganz schnell oben zum Bürgermeister. Bestimmt hat er ein Problem, der Bürgermeister. Wir müssen dem helfen. Und so schnell wie sie konnten, rannten sie nach oben. Die Männer kamen als Erste an und versuchten mit Wasser zu löschen. Der Bürgermeister sagt, nein, 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 noch nicht löschen. Aber wir müssen doch, nein, ihr könnt jetzt noch nicht löschen. Doch, wir... Irgendwann kamen die Frauen mit den Kindern an und schließlich waren irgendwo alle oben gewesen. Und sah nur noch, wie der Rest von der Ernte komplett niederbrannte. Rauch stieg auf und die dachten sich, Bürgermeister, was hast du denn für ein Problem? Der Bürgermeister wusste, nicht ich habe das Problem, sondern die Leute hier haben das Problem gehabt. Und dann drehten sich um und schauten und sahen gerade noch, wie diese riesige Welle gekommen ist und das komplette Dorf platt gemacht hat. Die Häuser, die sind so weggeschwommen, die Bäume wie Streichhölzer umgeknickt. Alles war begraben von diesen riesigen Wassermassen und das Meer holte sich komplett alles und es blieben nur Trümmer übrig. Entsetzt schauten sich die Leute an, umarmten sich gegenseitig. Manche fingen an zu weinen und dachten, unser komplettes Dorf, alles ist weg. Und dann merkten sie, wir sind noch da. Und wenn der Bürgermeister hier nicht alles angebrannt hätte, wären wir jetzt da draußen im Meer ertrunken. Und der Bürgermeister war bereit, seine Ernte zu opfern. Alles, was er so gerade opfern konnte, hat er hingegeben. Und er da merkte, oh, der Opa, der war doch ein bisschen klarer, als alle gedacht haben. Der hatte wahrscheinlich an diesem Morgen den klarsten Kopf gehabt von allen. Und er war bereit, seine komplette Ernte, die Arbeit von einem ganzen Jahr, zu opfern, um seine Leute zu retten. Das erinnert mich daran, dass Jesus, der gute Hirte, mehr geopfert hat als die Ernte von einem Jahr. Dass er sich selbst, dass er sein Leben geopfert hat. Und er starb für uns. Jesus setzte sein Leben ein. Es ging nicht billiger. Und weniger ging nicht. Er konnte nicht irgendwo aus dem Hut eine Erlösung zaubern. Er konnte ja alles, ne, als Gott. Aber das musste er selbst in die Hand nehmen. Und da war er der Einzige, der das konnte. Er hat das Problem gesehen, unsere Trennung von Gott, unsere Sünde. Und er kam mit dieser Mission, für unsere Sünde zu sterben, für unsere Schuld. Ich habe mit manchen Kindern darüber gesprochen, das war keine Panne. Das war nicht so aus Versehen passiert. Und die bösen Römer, die das gemacht haben, oder der komische Pilatus, oder. Sondern Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Und er hat es freiwillig gemacht. Das war nicht der Worst Case, ja, der schlimmste Fall, der überhaupt eintreten kann, sondern das war Gottes Plan. Das war die Lösung des Worst Case, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Wir sind verloren gewesen und er hat dafür gesorgt, dass es Rettung gibt. Er gibt sein Leben freiwillig. Er hat sich in die Hände der grausamen Menschen begeben, in seiner Feinde. Und das ist eben mehr als einfach nur mit seinen Schäfchen kuscheln. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Und dadurch hat er Rettung geschaffen. Er hat die Strafe für unsere Sünde getragen. Jesaja hat das schon geschrieben. Er trug unsere Strafe. Und damit hat Jesus was geschaffen für uns. Nämlich Rettung durch Vergebung. Und die Frage ist, wie wir dazu stehen, du und ich. Merken wir, hey, dieses brutale Opfer, das war nötig für mich. Und Jesus hat das gemacht, weil er mich lieb hat. Er ist für meine Schuld gestorben. Und das darf ich annehmen. Und darf sagen, danke Jesus, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Dass du mein Retter bist. Ich möchte diese Rettung annehmen. Du bist für meine Schuld gestorben. Bitte vergib meine Sünde, meine Schuld. Das Großartige ist, dabei ist es nicht geblieben. Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden und er sagt das hier. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, mein Leben zu lassen und es wiederzunehmen. Und das ist Ostern, dass Jesus auferstanden ist und dass er ein lebendiger Herr ist. Und dass wir jetzt nicht irgendwo einem toten Helden nachtrauern, der so viel Tolles und Gutes für uns getan hat, der sogar bereit war, sein Leben für uns zu opfern, sondern dass wir mit diesen tollen Helden auch jetzt reden können, Gemeinschaft mit ihm haben können, weil er lebt. Er hat sein Leben zurückgenommen. Und das konnte er nur, weil er sündlos gestorben ist. Jesus ist auferstanden. Das ist das Großartige. Dass Jesus lebt. Und dass dieser brutal mächtige Tod ihn nicht halten konnte. Die Leinentücher konnten ihn nicht halten, der Stein konnte ihn nicht zurückhalten, die Grabkammer konnte ihn nicht halten, der Tod nicht, er ist auferstanden. Und er lebt. Und das Großartige ist, er lebt für uns. Er hat nicht irgendwann nach der Auferstehung gedacht, also die Menschen wollten mich ja alle sowieso nicht. Und hat sich so enttäuscht zurückgezogen, das war wohl nichts mit der Mission Erde. Sondern er hat das für uns getan, ist für uns gestorben. Und er ist für uns wieder auferstanden. Und er lebt für seine Schafe. Er kümmert sich um seine Leute. Und das mit diesem Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Das kann ich auf Jesus beziehen und kann das für mich ganz persönlich nehmen. Und kann das wissen. Jesus ist nicht nur der von damals, sondern das ist der, der jetzt bei mir ist. Der jetzt mein Hirte ist, der mich jetzt versorgt, der mir jetzt das gibt, was ich brauche. Nicht immer das, was ich mir wünsche, aber das, was ich wirklich brauche. Er ist für mich da. Und auch dann, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich im dunklen Tal umherirre, ich darf wissen, du bist bei mir. Wenn ich sonst nichts mehr sehe, ich darf wissen, du bist da. Und irgendwie tröstet mich deine Gegenwart. Jesus lebt für seine Leute. Und ich darf wissen, er ist für mich da. Er will für mich sein wie ein Freund. Ich darf ihm vertrauen. Ich darf ihm alles anvertrauen. Er hat es versprochen hier, er wird mir Leben im Überfluss geben, also das, was ich wirklich brauche, geben. Und er ist ein Freund, der nicht irgendwann sagt, so, wir sind jetzt keine Freunde mehr. Der sich nicht irgendwann umdreht, weil er sich mit mir verstritten hat. Oder der umgezogen ist und eben nicht mehr mein Freund sein kann. Er ist immer da. Er ist nicht nur mein Freund, er ist mein Fürsprecher. Steht in der Bibel, er verwendet sich für uns bei Gott. Er ist da. Und gerade da, wo ich richtig, richtig in den Fettnapf getreten bin, da kann ich wissen, er ist für mich da. Wenn ich mich so schmutzig fühle und so dreckig und so klein und weiß gegen diesen perfekten und heiligen Gott, kann ich nicht bestehen, dann ist er da und sagt, ich mach das. Ich bin für dich da. Und zwar jetzt. Er ist mein Fürsprecher. Er will in mir leben, sagt die Bibel. Und das heißt, hey, ich möchte auf Jesus hören. Ich möchte sagen, hey, Jesus, was ist dran heute? Ich will ihm nachfolgen, will ihm vertrauen. Ich möchte meine Zeit mit ihm verbringen. So wie der Hirte einfach auf dem Feld sitzt und die Schafe sind bei ihm. Ob sie mal gerade fressen oder nicht. Ob mal gerade ein Feind von außen kommt oder nicht. Der Hirte ist einfach da. Und diese Gemeinschaft mit Jesus zu haben, ist eine große Sache. Er ist mein Hirte. Er will in mir leben. Und er will regieren. Er will vorangehen. Er zeigt mir, wo es lang geht. Und er ist der, der alles in seinen Händen hält. Durch ihn kann ich Hoffnung auf ewiges Leben haben. 1. Korinther 15 macht das deutlich. Hey, Jesus ist auferstanden. Und weil Jesus auferstanden ist, haben auch wir die Hoffnung, aufzuerstehen. Weil Jesus auferstanden ist, ist für uns das Grab nicht irgendwo das Letzte, auf das wir Hoffnung haben. Es gibt dieses ewige Leben. Darauf dürfen wir uns freuen, seitdem Ostern ist. Und Jesus ist der Herr der Mission. Jesus redet hier einmal von diesen anderen Schafen und sagt, da gibt es noch andere Schafe, die gehören auch nicht zu meiner Herde. Und ich möchte gerne, dass die zu mir kommen, dass es auch meine Schafe werden. Ich glaube, dass das heilsgeschichtlich gemeint ist, aber ich glaube, dass es auch für dich und mich gilt. Dass da, wo du noch nicht sein Schaf bist, zu ihm gehörst, dass Jesus diesen Wunsch hat. Hey, ich möchte, dass du zu meiner Herde dazugehörst. Und wenn du dazugehörst, dass du den Blick hast für die vielen, vielen anderen. Er ist der Herr der Mission. Und Ostern ist das Ereignis, das aus Opfern Zeugen machte. Da waren die Jünger, die sich eingeschlossen haben, die Angst hatten bis dort hinaus und dachten, jetzt geht es uns irgendwann auch an den Kragen, die sich gar nicht trauten, auf die Straße zu gehen. Bis sie dann merkten, Jesus lebt. Er ist auferstanden, er ist hier. Und das hat ihnen den Mund geöffnet, die Herzen geöffnet, die Türen geöffnet und sie sind in diese Welt hinausgegangen, um die Botschaft weiterzusagen. Und das möchte Jesus, der gute Hirte. Er möchte in dir und mit dir leben. Er möchte, dass wir diese Botschaft weitersagen, dass wir die Leute unterstützen, die es tun und dass du bereit bist, wenn Jesus dich sendet und sagt, hey, da gibt es noch diese anderen Schafe. Wer geht hin, um ihnen die gute Nachricht zu sagen? Ich möchte beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Ja, und wir bewundern deine große Macht, dass du dein Leben wiedergenommen hast, dass du auferstanden bist, dass du jetzt lebst und dass wir nicht irgendeinem toten Gott hinterher trauern oder irgendeinem Helden, sondern dass wir wissen dürfen, du lebst für uns und wir dürfen mit dir leben. Hilf, Herr, dass dieses Leben wirklich so ein ganz vertrautes Leben ist, dass du unser Freund bist, dass du unser Herr bist, unser Hirte bist. Und ich möchte dir danken, dass wir diese Beziehung zu dir haben und leben dürfen. Amen.